Herzlich willkommen und Glück auf zu OB in Arbeit. Zur Oberbürgermeisterwahl biete ich allen Kandidatinnen und Kandidaten die gleiche Bühne. Ein konzentriertes, persönliches Gespräch, das in unsere Stadt gehört und über das gesprochen wird. Glück auf und willkommen bei OB in Arbeit. Ihr wisst, im Wahlkampf hört man viel Versprechen, Programme und Phrasen, aber am Ende bleibt oft die Frage offen, worum geht's wirklich für uns hier in Bochum? Und ganz ehrlich, viele von euch sind direkt auf mich zugekommen und haben gesagt, Basti, kannst du nicht mal mit denen sprechen? Wir brauchen Real Talk. Also genau das machen wir hier jetzt. Ich habe mir das zur Aufgabe gemacht. Ich hole die Kandidatinnen und Kandidaten her, habe viele eingeladen und stelle die Fragen, die sonst keiner stellt. Kein Geschwurbel, sondern Klartext zur Arbeit und Wirtschaft in Bochum. Das, was uns hier im Revier wirklich betrifft.
Ja, Glück auf. Vielen Dank für die Einladung.
Ja, Andreas, du hast es mir schon vorweggenommen. Ich habe heute Andreas Bracke zu Gast. Herzlich willkommen, Andreas. Du schließt den Reigen der Kandidatinnen und Kandidaten, die hier waren, sich zur Wahl stellen und unseren Fragen Antworten liefern. Ich bin ein bisschen traurig, nicht weil du da bist, sondern weil es tatsächlich, die letzte Folge ist total schnell vorbeigegangen, ja. Aber irgendwann ist alles mal vorbei. Herzlich willkommen, Andreas.
Ja, vielen Dank für die Einladung. Cooles Format, freue mich, dass ich bei dir sein darf.
Super, in Ordnung. Lass uns direkt loslegen. Bist du ready?
Ich bin ready.
Alles klar.
Alles gut.
Andreas, zum Anfang, zum Warm-up ein paar Fragen zu deiner Person. Und zwar folgende, fand ich total interessant. Was ist dir neben dem aktuellen Wahlkampf gerade wirklich wichtig? Und was macht das für dich so bedeutsam?
Ja, ich arbeite ja noch Vollzeit, habe jetzt Wahlkampf und da bleibt relativ wenig Zeit für die Familie. Also teilweise komme ich abends nach Hause und bin da nicht mehr so kommunikativ. Also da muss ich gucken, dass ich am Wochenende nachhole.
Okay, und da gibt's dann extra so Karteikarten, die auf den Tisch gelegt werden von deiner Familie. Die Fragen musst du heute beantworten, bevorher darfst du nicht ins Bett oder wie läuft das?
Das jetzt nicht, aber gibt schon Erwartungshaltung. Mensch, wie war der Tag oder so? Und dann ist natürlich meistens zum Feierabend, dann hat man nicht mehr so die Lust, das alles zu kommunizieren.
Glaube ich, ja.
Passiert das häufiger am Wochenende.
Welcher Ort in Bochum war für deine Entwicklung bisher bedeutsam und in welchem Punkt?
Also ich bin in Bochum zur Schule gegangen, an der Graf-Engelbert-Schule habe ich Abi gemacht, bin hier aufgewachsen, aber ich glaube, noch bedeutsamer für meine Entwicklung war die Uni. Da habe ich viele Jahre verbracht, habe da Maschinenbau studiert und promoviert, also ich glaube, mit dem Studium zusammen fast 10 Jahre gewesen und okay. Mitarbeiter und hinterher auch als Mitarbeiter bei Professor Grönemeyer nochmal 3 Jahre, also Da habe ich eine relativ lange Zeit verbracht, ja.
Was hast du bei Prof. Grönemeyer gemacht, weil dann haben wir denselben Partner gehabt, ich habe nämlich meine Ausbildung beim Didi gemacht.
Okay, ja, ich habe 2000 nach der Promotion da angefangen beim Entwicklungs- und Forschungszentrum für Mikrotherapie als Entwicklungsleiter, hinterher als Geschäftsführer und die suchten einen Ingenieur für Verbindungstechnologie zwischen Nickel-Titan und Platin-Iridium und Edelstahl und so. What? Und da bin ich eingestiegen, hatte auch dann Tätigkeit an der Uni Wittenherdecke für Professor Grönemeyer, war eine spannende Zeit.
Ah, krass, kommen wir vielleicht gleich nochmal zu. Andreas, nachdem du ins Rathaus gewählt wurdest, bei welchem Thema würdest du direkt aktiv werden?
Also ja, ganz viele Themen. Also ich glaube, das Erste, wo wir gesagt haben, absolutes Verkehrschaos hier in Bochum,
ist
Baustellenchaos,
so?
Oh, gruselig.
Habe ich noch nie gemerkt.
Na echt? Oh, Wahnsinn. Also ich glaube schon, die meisten wohl schon. Und dann haben wir gesagt, naja, also der erste Schritt, wo man sagen würde, echt anderes Baustellenmanagement. Dass man sagt, es kann nicht sein, dass die an allen Ecken gleichzeitig anfangen zu buddeln und keine Kommunikation, hier auch am Ring und so. Teilweise Gewerbetreibende, die da wirklich um die Existenz bedroht sind. Also das ist ein ganz gruseliges Thema. Und wir sehen immer rot bei so Leuchtturmprojekten, wo man sagt, tolle Geschichte, aber wenn ich am Ende Geld über hätte, würde ich es machen, aber vielleicht doch erstmal investieren in den Bestand.
Ja.
Straßen, Gebäude, Schulen, Kitas und so weiter. Also das wäre uns wichtiger, bevor ich solche Leuchtturmprojekte
vornehme. Hast du ein Beispiel für Leuchtturmprojekte? Wo du sagst, genau das springt mir gerade eben den Kopf, wenn ich an Leuchtturmprojekt denke?
Ja, also das ist natürlich immer das Haus des Wissens mit 150 Millionen, da tut uns schon echt weh mittan. Ne? Dass man sagt, klar, das Ziel ist, Leben in die Innenstadt zu bekommen, aber vielleicht hätte es da auch andere Möglichkeiten gegeben. Und wenn ich am Ende jetzt sehe, Aufenthaltsqualität in der Innenstadt, da gibt es vielleicht andere Möglichkeiten auch, um das zu optimieren.
Ne? Verstehe. Nenn mir doch 3 Wörter, die dich beschreiben und welche 3 würden andere über dich sagen?
Also andere würden wahrscheinlich sagen, Mensch, der ist harmoniebedürftig, harmoniesüchtig, der versucht, die Leute zusammenzubringen, der ist Mediator.
Passt irgendwie nicht zur Politik, ne?
Passt eigentlich nicht, ne? Aber ich glaube, deswegen bin ich jetzt auch aufgestellt worden, weil ich mit den ganzen verschiedenen Akteuren in der CDU hier in Bochum ganz gut klarkomme und versuche, da alle zusammenzubringen. Ja, ich glaube, dass ich ein strukturierter Arbeiter bin, dass ich versuchen kann, Teams zu bilden, Leute zusammenzubringen. Ja, und dass ich visionär bin. Ich glaube, das sind die Punkte, mit denen ich mich charakterisieren würde.
Okay. Was ist deines Erachtens nach die größte Stärke Bochums und warum?
Revierstadt mit Herz, würde ich sagen. Also das, was Bochum wirklich ausmacht, also wenn man hier unterwegs ist, bin dienstlich häufig in Hamburg unterwegs gewesen.
Okay.
auch eine super tolle Stadt, aber wenn man hier in der Stadt ist, im Bermuda-Dreieck, lernt man sofort Leute kennen, die sind offen, viele Leute, egal, auch kulturell übergreifend. Ich war jetzt bei der jüdischen Gemeinde, da war die kurdische Community, die haben zusammen gefeiert und so. Also das, finde ich, macht Bochum aus. Und das ist auch wichtig, dass man das erhält. Und dazu gehört natürlich auch ehrenamtliches Engagement.
Ja, ja, und von Ehrenamt kann Bochum ja sprechen, ne?
Definitiv. Oder? Also wir haben, glaube ich, 180.000 Ehrenamtliche. Auf der anderen Seite ist natürlich auch echt herausfordernd für die. Ich habe bei den diversen Besuchen in der letzten Zeit, auch hatte ich mit Bürgervereinen gesprochen, in Harpen zum Beispiel, haben wir erzählt, 5.000 Euro mussten die zusammenbringen, allein für die Sicherungsmaßnahmen hier und so. Und das ist natürlich echt schwierig für so einen ehrenamtlichen Verein, die Kohle zusammenzubringen. Ja, da sehe ich echt die Stadt auch in der Pflicht, solche Dinge zu machen, bevor man das Geld irgendwo anders verpulvert. Ne?
Okay. Andreas, welches Bochumer Viertel bietet deiner Ansicht nach das meiste Potenzial und welches braucht aktuell am meisten Unterstützung?
Auch das würde ich so pauschal gar nicht sagen. Es gibt so ein Heft Ortsteile kompakt, wo man alle Stadtteile in Bochum mal gegenüberstellt mit den sozialen Faktoren, Migrationsquote, Eigentumsanteil, Akademiker und so weiter. Da ist ein Punkt zum Beispiel, finde ich ganz spannend, wie viele Kinder bekommen nach der vierten Klasse eine Gymnasialempfehlung. Da gibt es extremste Unterschiede zwischen den Stadtteilen. Also wo ich immer denke, kann ja nicht sein, dass das Kind, was in Stadtteil A geboren ist, schlauer ist als in Stadtteil B, sondern es liegt an den sozialen Umständen. Definitiv gibt es Stadtbereiche, wo man mehr tun muss. Ein Ortsteil, der für mich... Und ich komme aus dem Südwesten, ich bin in Weidmar geboren, war jetzt 30 Jahre, ja, wie gesagt, in der Bezirksvertretung Bochum Südwest, aktuell stellvertretender Bezirksbürgermeister. Mhm. Riesenpotenzial sehe ich in Dahlhaus. Einfach diese Lage, diese Hanglage zur Ruhr runter, landschaftlich schön. Da hat sich schon viel getan. Mhm. Der Stadtteil ist deutlich belebter, als das noch vor 10, 20 Jahren
war. Obwohl er so weit außerhalb liegt, ne?
Liegt relativ weit außerhalb, aber gibt schöne Sachen, das Eisenbahnmuseum und so. Also ich glaube, da, dieser Stadtteil, der hat einfach von der Topografie eine ganze Menge Potenzial. Ja.
Okay. Andreas, du bist Bochumer durch und durch. Abitur hier, hast du gesagt, an der Graf Engelbert. Du warst an der Ruhr-Uni, Bezirksarbeit. Wie stellst du sicher, dass du nicht nur den CDU-Apparat repräsentierst, sondern wirklich die Stadt?
Du, da bin ich auch stolz drauf. Wenn du einmal in so ein Parlament, wie jetzt die Bezirksvertretung, gewählt wirst, dann wählt das Parlament den Bürgermeister und die Stellvertreter. Und ich bin jetzt zweimal hintereinander auch einstimmig gewählt worden, auch mit den Stimmen der anderen Parteien. Und bin da auch wirklich im besten Dialog. Also ich bin wirklich jemand, der zusammenbringt. Angefangen habe ich natürlich auch so Fundamentalopposition, also zu sagen, okay, Leute schleppen dir ein Thema ran, stellst einen Antrag und dann gibt's kalte Dusche. Das ist dann so nicht immer so.
Mentalität, ja.
Genau, ist nicht so ganz erfolgreich, weil die Leute bringen ein Thema ran und wissen genau, wenn ich es zur CDU bringe, komme ich damit nicht durch. Also muss man ja, wenn man so viele Jahre Oppositionsarbeit gemacht hat, auch gucken, dass man die Themen löst. Und da ist es wichtig, und das nenne ich immer Frikadellenkoalition in Bochum, sich also vorher bei Frikadelle und Mettbrötchen beim Bierchen zu zusammenzusetzen und gucken, okay, du stimmst hier mit für die Sanierung der Aula in der Schule, im Schulzentrum, und dafür macht die andere Partei dann mit bei der Toilettensanierung bei der nächsten Schule. Okay. Oder so, dass man sich halt vorher irgendwie einigt. Das hat dann für den Außenstehenden den Eindruck, Mensch, da ist ja viel Einstimmigkeit, aber das bedarf natürlich auch viele Abstimmungen im Voraus.
Und für den anderen vielleicht ein bisschen was von Kummelpolitik.
Ja, das glaube ich nicht. Ich glaube, wenn du jetzt so eine Stadt hast wie Bochum mit 79 Jahren von einer Partei regiert, ne? Also, ich bin ja auch ehrlich, ich sage, Mensch, in Bayern vielleicht andersrum, 79 Jahre CSU, müsste vielleicht auch mal jemand anders ran und da mal durchgucken. Aber hier sind natürlich die Strukturen so eingespielt. Also, wenn du irgendwas bewirken willst, musst du natürlich versuchen, mit den demokratischen Parteien auch zusammenzuarbeiten und eine Lösung zu finden.
Verstehe ich. Du bist promovierter Maschinenbauingenieur, Herr Doktor, habe ich dich noch gar nicht so angesprochen.
Das reicht. Also ich glaube, bei den Medizinern ist das mit dem Titel wichtiger. Ich glaube, die Ingenieure sehen das relativ cool. Ne?
Okay. Auf jeden Fall bist du promovierter Maschinenbauingenieur mit Familie.
Ja.
Sag mir, warum du dir die Herausforderung OB antust, anstatt einfach weiter ruhig deinen Weg zu gehen.
Ja, das ist in der Tat eine Frage, die man sich natürlich mal stellen muss, wenn man sowieso schon relativ gut unterwegs ist. Bin dienstlich viel unterwegs gewesen, wie gesagt, in so einem großen Prüfkonzern aktuell, für drei Länder hier zuständig, und trotzdem hat mich das Ehrenamt immer begeistert. Ich habe, wie gesagt, 10 Jahre diesen ehrenamtlichen Bürgermeister gemacht. Ehrung bei 90. 95. Geburtstagen, bei der DLRG, bei der Freiwilligen Feuerwehr. Also das ist, Ehrenamt ist, glaube ich, der Motor unserer Gesellschaft.
Ja.
Und du hast momentan ganz, ganz viele Leute, die sich auch engagieren ehrenamtlich, vielleicht so in Bürgerinitiativen, wo es dann um Dinge geht, konkret gegen eine Bebauung, gegen eine Straße oder so.
Ja.
Super wichtig und ganz tolles Engagement. Aber früher haben die Leute tatsächlich 30 Jahre haben die Kuchen gebacken bei der Freiwilligen Feuerwehr, ohne dass sie irgendwie selbst einen Vorteil davon hatten.
Ja, ja.
Und ich glaube, dass fürs Zusammenleben in Bochum das ist ganz wichtig ist. Und wenn du 31 Jahre immer in der Position bist, dann hast du auch mal Bock, jetzt irgendwas zu verändern. Das war der Grund, warum ich jetzt gesagt habe, okay, nach unseren Diskussionen, die wir ja parteiintern haben, werfe ich jetzt meinen Hut in den Ring.
Kommen wir jetzt gleich zu, und zwar bei der nächsten Frage. Vielleicht auch ein bisschen spitz. Du bist erst ins Spiel gekommen, nachdem der eigentliche Favorit ausgefallen ist. Mal ganz ehrlich, wie fühlt man sich als Ersatzspieler und wie willst du dir daraus den Vorteil verschaffen?
Du, da habe ich drüber nachgedacht. Ich glaube, wenn die mich letztes Jahr im September gefragt hätte, hätte ich gesagt, okay, komm, pass mal auf, ich bin in meiner Komfortzone, mach das mal, ich komme klar. Und ich bin jetzt erst durch dieses Ausscheiden des vorherigen Bewerbers ja gefragt worden und sehe mich da natürlich jetzt in der Position, weil ich so ein bisschen der Mittler zwischen den verschiedenen Teilen in der Partei bin.
Ja, das hast du gerade eben schon gesagt, so als Mediator quasi.
Ja, ich sag mal, es gibt halt von Mittelstandsvereinen, Arbeitnehmerschaft, von verschiedenen Stadtbezirken, Frauen und Männern, also da gibt es natürlich, wir sind über 1000 Mitglieder, da musst du gucken, dass du das bespielt bekommst. Und ich könnte mir vorstellen, dass das für jemanden, der von außen kam, auch echt herausfordernd ist, in so einem Laden da erstmal zu übernehmen, wenn du jetzt sagst, du bist jetzt irgendwie, weiß ich nicht, in dem Hundezüchterverein, trittst du ein und warst vorher nie dabei und kennst ihn nicht. Ne? Und wir hatten natürlich eine Situation, warum haben wir uns damals für ihn entschieden, für den Herrn Adomat, den ich sehr schätze, den Marc. Wir haben hier eine Situation gehabt, dass sowohl SPD und Grüne sich extrem gezofft haben hier über eine längere Zeit, teilweise im Parlament auch schon nicht mehr zusammensaßen und jede Seite uns auch schöne Augen gemacht hat, dass sie gesagt haben, oh, lass uns mal was zusammen machen. Dann haben wir gesagt, wenn jemand jetzt mit schwarz-grüner Erfahrung, der extreme kommunalpolitische, also zumindest Verwaltungserfahrung auch hat, wäre eine gute Lösung, dass sich dann SPD und Grüne auf einen gemeinsamen Kandidaten festlegen, hat die Karten nochmal neu gemischt. Insofern sehe ich mich da nicht als zweite Wahl.
Okay, vor allen Dingen, weil man ja ganz klar sagen muss, gerade in Vorbereitung auf die verschiedensten Kandidatinnen und Kandidaten, die hier waren zu OB in Arbeit, ist immer wieder die Frage aus meinem Netzwerk, Freunde, Bekannte, an mich herangetreten worden. Mensch, die CDU, jetzt hat sie vermeintlich nach 79 Jahren, hast du gesagt? Wie viele Jahre war es?
79
Jahre. Wahrscheinlich die größte Chance, einen Wechsel im Rathaus anzustreben und durchzuziehen. Warum holen die jemanden aus Leverkusen, haben wir in Bochum niemanden? Und so wie du das jetzt auch präsentierst, dass du viele vereinst, verbindest, du hast ein großes Netzwerk, du kommst mit jedem klar, machst auf mich in den ersten Minuten unseres Kennenlernens auch einen sehr, sehr eloquenten Eindruck. Ja, wie viele andere, die hier waren.
Natürlich auch. Ne,
herzlichen Dank, danke, ich werde rot. Das muss deinen Parteikolleginnen und Kollegen doch vom Vorfeld auch klar gewesen sein. Aber ich habe deine Antwort verstanden, die lassen wir
so. Ja, manchmal lebt es sich auch ganz gut in der zweiten Reihe, das ist ganz gut. Du kannst viele Dinge hinter den Kulissen ziehen, aber da vielleicht auch so ein paar Traditionen, dass man sagt, okay, komm, jetzt muss ich einspringen. Ich bin stellvertretender Vorsitzender, als solcher jetzt auch schon eine Zeit aktiv. Und wenn dann eine Situation ist, wo da Not am Mann ist, dann springt man natürlich auch ein. Und das mache ich gerne. Und das Gefährliche ist natürlich, dass man jetzt über die ganzen Wochen so viel unterwegs ist, ne, bei Leuten, die einem auf die Schulter klopfen und sagen, ey, super, du schaffst das, dass man natürlich in so einer Blase unterwegs ist. Und dass man sagt, ja, jetzt will ich das auf jeden Fall schaffen.
Ja, ja,
und
ja.
Das muss man natürlich immer realistisch sehen. Also 79 Jahre hat es nicht gereicht. Ich habe jetzt gelernt, es gab tatsächlich schon mal einen CDU-Bürgermeister hier in Bochum, allerdings nur für einen Tag. Das war noch zu Zeiten der britischen Militärregierung, das ist nach einem Tag wieder abgerufen worden.
Okay.
Also ich würde es dann schon gerne ein bisschen länger machen.
Kommen wir vom Qualifying zum Rennen jetzt, Hauptteil. Ja. Andreas Mark, 51,7 boomt. Wie alle wissen, wie stellst du sicher, dass da nicht nur Leuchtturmprojekte entstehen, von denen du gerade eben auch vielleicht gesprochen hast, sondern viele Jobs für Bochumerinnen?
Also Mark 51,7 ist ein gutes Beispiel. Momentan sind da ja, glaube ich, 6.500 Arbeitsplätze mehr, als da am Ende der Opel-Zeit waren.
Ja, auch da, wie ich den anderen gesagt habe, für mich tatsächlich... Ich bin hier oft sachlich in OB in Arbeit, aber oftmals auch Augenwischerei, weil da ganz, ganz viele Teilzeitarbeitsplätze dranhängen. Aber das sage ich nur so für mich.
Du, mein Prof, wo ich promoviert habe an der Uni, der meinte immer, Andreas, wir können nicht davon leben, dass wir uns alle gegenseitig die Haare schneiden. Also wir brauchen natürlich auch produzierendes Gewerbe und es kann nicht nur Mark 51,7 sein. Also wir hatten ja jetzt hier vor kurzem die IHK-Wahlarena, wo auch Handwerksbetriebe gesagt haben, warum gibt es viel zu wenig andere Gewerbeimmobilien? Also man darf sich nicht auf das fokussieren. Also wir brauchen produzierendes Gewerbe. Wir müssen viel, viel mehr Flächen ausweisen und wir haben natürlich auch hier ein Problem, was die Gewerbesteuer angeht. Also mit 495 Punkten sind wir definitiv viel zu hoch. Ich glaube, der Schnitt deutschlandweit liegt immer bei 430, Köln 470, Düsseldorf 440 oder so. Also da würden wir auch eher so das Essener Modell favorisieren, dass man sagt, dass man sukzessive die Gewerbesteuer senkt.
Okay.
Um wie viele Punkte muss man dann auch in der Diskussion finden, dann wäre auch am Ende kompromissfähig, aber dass definitiv ein Zeichen ausgeht und dass wir das kompensiert bekommen im städtischen Haushalt durch Neuansiedlung von Betrieben und Gewerbe.
Verstehe. Andreas, du hast selbst hier an der Ruhr-Uni studiert. Wie stellst du sicher, dass die Studierenden nach dem Abschluss hier bleiben, statt nach Köln oder Berlin oder woanders hinzuziehen? Stichwort Know-how-Verlust.
Also ich habe das selbst erlebt, ich habe 88 hier Abi gemacht und wenn ich mich so erinnere, fünfjähriges Abi-Treffen, alle waren weg, haben irgendwo studiert, in München oder Berlin oder sonst wo, ein paar Leute sind hier geblieben. Nach 10, 20 Jahren waren alle wieder hier. Also irgendwas scheint Bochum hier anzuziehen und teilweise sind es vielleicht die Familien, aber ich glaube auch dieses Ruhrgebiet ist einfach eine coole Region. Du hast alles zusammen, aber du musst natürlich hier du musst eine lebenswerte Stadt haben, du musst Wohnraum haben, du musst Wohnraum für Familien anbieten, du musst, ich finde auch irgendwie, man muss stolz sein, im Ruhrgebiet zu leben. Da kann man am Ende, wir wissen das, wenn wir hier sind, aber vielen außerhalb Bochums vielleicht musst du noch erklären, wie geil das hier ist. Also deswegen habe ich ja gesagt, also du bräuchtest wirklich eine Innenstadt, die jetzt nicht nur ein tolles Bermuda-Dreieck hat, du möchtest Aufenthaltsqualität haben. Du musst halt sehen, dass die Sauberkeit sicher breit hergestellt ist. Wir haben gesagt, mehr Grün in der Innenstadt. Jetzt auch Verkehrspolitik sind wir ja, glaube ich, am weitesten von dem aktuell auseinander, was SPD und Grüne da machen mit dieser ideologischen Verkehrspolitik. Radwege überall und Autos stehen im Stau und so. Also wir sind auch für Fahrradfahren, wir sind für ein Miteinander zwischen ÖPNV, Fahrrad, Fußgänger, Auto. Ja. Aber nicht diese Priorisierung auf Fahrradverkehr, dass man sagt, Auto steht im Stau. Beispiel war für uns hier Essener Straße, wo wir gesagt haben, das wäre echt eine Maßnahme, wenn wir da ans Ruder kämen, das würden wir auch sofort wieder zurückbauen. Weil wir gesagt, das ist einfach unsinnig. Es gibt gute Beispiele wie die Königsallee, aber auch die Diskussion, die wir jetzt hatten, Innenstadtringen auch noch einspurig mit Radweg und so. Das ist einfach
Katastrophe.
Katastrophe. Man muss sich mal unterhalten mit den Leuten hier in der Innenstadt, hier mit den Einzelhändlern, die sagen, ey, ne, du auch, ne? Aber ich habe hier vorne mit Ball zum Beispiel gesprochen und sagen, ey, die meisten meiner Kunden, die kommen halt mit dem Auto oder mit dem Bus und die wenigsten mit dem Fahrrad. Und wenn ich das jetzt hier komplett dicht mache, habe ich ein richtiges Problem. Und der Verkehr, der muss wieder abfließen. Also wenn er in die Stadt fließt, dafür brauchen wir den Ring. Dafür haben wir damals auch mal gebaut. Und trotzdem muss ich halt auch Gefahrenschwerpunkte für Fahrradfahrer entschärfen. Und wenn ich eine Straße neu baue, natürlich muss ich einen Radweg mitplanen. Aber einfach auf kaputte Straßen da was drauf zu pinseln, das halte ich nicht für zielführend.
Okay, wir haben gerade schon drüber gesprochen. Du hast es auch angesprochen. Flächen wie Mark 517 oder Harpen sind fast voll. Wie schaffst du Raum für Unternehmen, ohne Wohnen unbezahlbar zu machen?
Also es gibt schon ganz, ganz viele Brachflächen, die bislang wirklich nicht genutzt sind, wo die Stadt nicht aus dem Quark kommt, um die entsprechend auszuweisen. Also da muss halt die Prozesse beschleunigen. Also wir haben definitiv eine ganze, ganze Menge Flächen, die wir ausweisen können. Momentan geht halt relativ viel in Wohnbebauung, aber ich glaube, für Gewerbe müssen wir halt auch entsprechende Flächen vorhalten und auch für Gewerbe, was mal Krach macht. Also produzierendes Gewerbe, ne? Also ich kann jetzt nicht halt überall nur die Handwerksbetriebe ansiedeln, die jetzt keinen Krach machen und möglichst keinen Autoverkehr haben. Ne? Also das ist ganz, ganz wichtig und das haben uns die Unternehmer diese Woche auch gespiegelt in dem IHK-Termin.
Okay. A40, U35, volle Bahn. Was packst du zuerst an, damit Bochum besser angebunden wird?
Ja, es ist natürlich so, nicht alles kann der OB entscheiden. Ich kann keine neue Autobahn bauen und gut, die U35 gibt's schon. Also mir wäre wichtig im öffentlichen Personennahverkehr, dass wir ein bisschen mehr Flexibilität haben, was die Verkehre außerhalb der Stoßzeiten angeht. Also wenn ich das sehe, dass teilweise die Gelenkbusse sich da durch die Wohngebiete quetschen und da sitzen zwei Leute hinten auf der Bank oder so. Ja. Also das ist natürlich irgendwie aus unserer Perspektive nicht zielführend. Also wir brauchen schon vielleicht mehr Flexibilität, kleinere Fahrzeuge außerhalb der Stoßzeiten. Vielleicht autonomes Fahren, was andere schon haben. Also da gibt es ganz, ganz viele Möglichkeiten, wo man den ÖPNV verbessern könnte, auch insbesondere in der Verbindung zwischen den Stadtteilen. In die Stadt kommt man meistens noch irgendwie, aber wenn man von Stadtteil A nach B, muss man erst mal durch die Stadt fahren. Also da denke ich, ist eine Optimierung erforderlich. Ich würde es auch schön finden, hat mich gefragt, warum ich selbst eigentlich so ein Wochenendfahrradfahrer bin. Warum ich dann morgens mal irgendwie vor dem Frühstück mit der Familie mit dem Fahrrad unter der Ruhr lang fahre. Warum ich jetzt nicht zum Beispiel irgendwie mit den Kumpels mich in der Stadt treffe und mit dem Fahrrad dahin fahre.
Ja,
naja gut, ich habe so ein E-Bike, da würde ich jetzt hier ungern an so einen Lolli im Bermuda-Dreieck stellen und so. Warum gibt's nicht vielleicht einen ausgewiesenen Bereich in einer Tiefgarage, wo ich mein Fahrrad aufladen kann, wo ich vielleicht auch ein paar Cent zahle, 20, 30 Cent die Stunde, wo ich das Fahrrad hinstellen kann, wo ich weiß, das steht da auch hinterher noch, wenn ich wiederkomme.
Fahrradparkhaus, also wie in Münster, ne?
Genau, solche Klamotten finde ich ganz gut.
Okay. Beispielhaft jetzt, ne? Ohne zu stigmatisieren. In Vierteln wie Werne oder Hustadt ist die Arbeitslosigkeit hoch. Was tust du, um da echte Chancen zu schaffen?
Also wir haben Beispiele, wo Dinge echt sich gut entwickelt haben. Ich hatte ja vorhin gesagt, Dahlhausen finde ich schön. Dahlhausen sind meine Großeltern aufgewachsen, deswegen ist vielleicht auch die familiäre Beziehung dahin. Das war ja teilweise echt problematisch. Da gab es ja nicht mal mehr den türkischen Lebensmittelladen und so. Das war halt echt irgendwie ein richtiges Problemviertel. Durch gezielte Ansiedlung von unterschiedlichsten Bevölkerungsgruppen, was ich auch jetzt in Dahlhausen durch den Ruhrauenpark, junge Familien sind da hingezogen, dann kommt der Aldi dazu, der Lidl, also plötzlich ist auch wieder Bedarf nach Einzelhandel da. Diese Durchmischung ist wichtig. Du musst die Ghettoisierung aufheben, ne? Du musst halt gucken, dass du Wohngebiete ausweist, wo du einfach eine Durchmischung bekommst und dann kannst du einen Stadtteil auch wieder kippen. Und dann kommt am Ende, vielleicht fand ich Dahlhausen ganz gut, plötzlich wirklich Bedarf, kommt ein Discounter hin und der nächste und das ist nur der Anfang und so würde ich es halt in anderen Stadtteilen auch forcieren.
Bei In Arbeit geht es oft um Werte und viele reden in der Wirtschaft Jobs oder viele reden von Wirtschaft, Jobs und Infrastruktur. Aber am Ende geht es auch um den Umgang miteinander, das hast du gerade eben auch schon angesprochen. Welche Haltung bringst du mit ins Rathaus und wie stellst du sicher, dass Bochum eine Stadt bleibt, in der Werte wie Respekt, Zusammenhalt und Ehrlichkeit tatsächlich auch gelebt werden.
Also ich habe immer Wert drauf gelegt, dass ich authentisch bleibe. Als ich jetzt loslegte mit dem Wahlkampf, haben mir dann unsere Leute gesagt, hier, pass mal auf, Andreas, du musst jetzt 7 Minuten zu dem Thema reden, 3 Minuten zu dem. Und ich habe früher schon ungern Lateinvokabeln auswendig gelernt. Das war echt immer gruselig. Und da habe ich gesagt, das kriege ich nicht hin. Also da bin ich nicht authentisch. Also entweder nehmt ihr mich so, wie ich bin. Es gibt gute Tage, es gibt schlechte Tage. Ja. Und dann erzähle ich das, was mir wichtig ist. Und dafür stehe ich ein. Ich habe als OB-Kandidat natürlich auch den Vorteil, ich muss nicht nur das nachquatschen, was die Partei sagt. Ja. Also ich kann mir auch meine eigene Meinung bilden. Habe ich auch in einigen Diskussionen gesagt. Wenn ich jetzt bei den Krankenhäusern war, haben die mich aufgeschlaut, wie das da ist mit der Finanzierung, kann ich nicht der Experte sein, aber ich nehme eine Menge mit und kann Netzwerke bilden, kann sagen, okay, lass uns mal gucken, ob vielleicht kann uns der Laumann helfen oder so, das ist eine Aufgabe. Also ich glaube, man muss authentisch sein, man muss ehrlich sein und man muss am Ende miteinander reden. Also die Corona-Zeit hat aus meiner Sicht eine Menge Probleme verursacht, diese ganze Digitalisierung, dass die Leute, digital kann man sich die Pest an den Hals wünschen, aber wenn man miteinander zusammensitzt beim Bierchen oder so, dann geht man meistens etwas angenehmer, besser miteinander um.
Ja.
Ich bin auch in der Firma eigentlich jemand, mein Chef meinte mal so, du bist so ein bisschen die Mutter der Nation. Ich versuche halt wirklich da auch für die Mitarbeiter Ansprechpartner zu sein und habe da eigentlich immer relativ positives Feedback auch von den Mitarbeitern bekommen. Und das würde ich natürlich im Rathaus in ähnlicher Form tun.
Okay, verstehe. Stichwort Rathaus, passt super. Und Digitalisierung, du gibst mir hier einen Ball nach dem anderen.
Wir haben das nicht geübt, ne? Ist alles echt.
Die Stadt hat 7.000 Beschäftigte. Hm. Bei der Frage bin ich immer ziemlich geflasht. 7.000, das ist schon eine Menge.
Ja.
Viele klagen über lahme Prozesse. Wie machst du die Verwaltung moderner und attraktiver?
Du, mal ganz konkretes Beispiel. Ich war letzte Woche Samstag, war ich mit den anderen Kandidaten, mit 9 der 10 Kandidaten eingeladen beim Stadtsportbund. Da waren die jungen Leute da, ne, die sportlich aktiv sind und konnten den Politikern Fragen stellen. Und die jungen Leute haben ja auch haben ein Gefühl für die Situation. Die wissen, es sind zu wenig Hallen da, es sind zu wenig Schwimmbäder da. Die wissen auch, das kann ich nicht im halben Jahr bauen, also da wird eine Zeit dauern. Aber die sagen, warum ist das so, also warum sind erstmal unsere Hallen so verkommen? Ne? Warum ist alles kaputt, Toilettenanlagen kaputt, kein Klopapier,
schimmelig,
warum kommt aus den Duschen kein Wasser und so Kram, all diese Dinge. Aber dann sagen die auch, wenn ich die Halle wenigstens kriegen könnte, warum gibt's kein digitales Buchungsportal? Also das wäre zum Beispiel so ein Thema, wenn ich überlege, da sind wir in der Steinzeit unterwegs. Dann höre ich, dass ein Schachverein, der bucht eine Turnhalle, aber der Sportverein kommt nicht rein. Da würde ich sagen, gibt's denn nicht vielleicht Räumlichkeiten, die ich dem Schachverein anbieten könnte, wo der wunderbar Schach spielen kann, aber er muss ja jetzt keine Turnhalle blockieren. Und warum, wenn ich schon nicht genug Hallen habe, warum sind die dann teilweise Samstag, Sonntag nicht zugänglich, weil der Hausmeister nicht da ist? Warum gibt's da keinen Token, dass die Leute erstmal den Bedarf ermitteln und sagen, wie alt ist der Verein, wie viele Mitglieder, was hat der für Bedarf mit dynamischem Hallenboden und schwingendem Boden und was
verstehe,
auch immer.
Was du meinst.
So, und dass man sagt, so, das ist mein Bedarf, dann gucke ich, was am besten passt. Trainiert der einmal in der Woche, zweimal in der Woche oder was auch immer oder 14 Tage und dann weise ich den Verein was zu. Wir haben jetzt und auch vor allem, wie häufig nutzen die das? Wir haben ja auch Vereine, die blockieren erstmal Hallenzeiten nach dem Motto, ich komme gar nicht.
Ich kann mich daran erinnern, Andreas, lass dich kurz unterbrechen. Wir haben mal versucht mit einer Hobby-Truppe Fußball an einem Abend in der Woche, total egal welcher Tag und wir wären auch erst um 20.30 Uhr gestartet für eine Stunde. Ja. Also dann, wenn alle schon schön vorm Fernseher sitzen und ihre Serie oder ihren Film gucken. Aber durch diese fehlende Transparenz. Du musst ja 37 Millionen Leute anrufen.
Ja.
Und aber, das erfragen und das spielt tatsächlich auf das Konto ein, ne?
Ja, also da meine ich, es ist halt, du musst jetzt nicht alles immer alle so mit so hypen Sachen, KI und alles mögliche. Also manchmal reicht ja so die Dinge, die eigentlich schon
hands-on möglich sind. Thema ist ja Effizienz.
Genau, eine Effizienz von Prozessen. Also ich meine, wir haben gute Beispiele, muss man auch sagen. Es ist ja so, wenn ich das sehe, Bürgerbüro, das ist deutlich besser geworden, also toller Service und so. Aber ich finde es halt echt problematisch, wenn ich höre, Ausländerbehörde, 3 Monate Wartezeit, Bürgergeld dauert 6 Monate und so. Warum dauert das? Bauanträge, teilweise irgendwie Jahre reden wir drüber, das kann ja nicht sein.
Also wir haben gesagt, Menschen, die haben 14 Monate gewartet.
Ja.
Wo gibt's denn sowas?
Wo du dann auch denkst, ey, pass mal auf, wenn du jetzt irgendwie eine Absage machst, dann musst du auch einen Grund geben, warum du absagst. Also wir haben gesagt, keine Absage ohne ein Angebot, wie man das in den Griff kriegt. Also zu sagen, der Bauantrag wird abgelehnt, wenn du die Tür noch einen Meter versetzt oder den Parkplatz nach hinten verlagerst oder so, dann können wir dem zustimmen oder so, dass man Brücken baut.
Ne? Okay, verstehe. Wenn wir 2030 zurückschauen, also 2030 meine ich, woran merken die Leute, dass du die richtige Wahl warst, Andreas?
Das werden die merken aus... Da bin ich fest von überzeugt, dass du merkst, dass Bochum einfach aufblüht. Ne? Dass du das Gefühl hast, dieses Lethargische, was Bochum teilweise ausmacht, man sagt, ja, kann ich sowieso nicht ändern und so, dass dann eine neue Dynamik in der Stadt ist.
Ja.
Und dass du definitiv eine Innenstadt hast, wo sich wieder mehr Leute aufhalten. Also wir haben konkrete Vorschläge gemacht. Zum Beispiel habe ich mit Leuten unten an der Brückstraße gesprochen, die da unten gastronomische Betriebe haben. Die sagen, früher haben wir einen Mittagstisch angeboten, lohnt sich gar nicht mehr. Die Leute haben alle Homeoffice, da kommt gar keiner mehr. Ja. Ne? Also das ist jetzt so, die Leute, die da gar nicht mehr in der Stadt arbeiten, weil alle von zu Hause arbeiten, die gehen auch hinterher nicht mehr im Einzelhandel einkaufen und shoppen. Wir müssen gucken, dass wir in der Innenstadt was ändern. Also dass wir mehr Leute in die Stadt bringen. Mhm. Und die Idee wäre, es gibt ganz, ganz viele obere Etagen in den Gebäuden an der Kortumstraße, die früher mal Arztpraxen waren, Kanzleien, Bürogebäude, dass man versucht, da studentisches Wohnen zum Beispiel zu ermöglichen. Dass man sagt, also wir haben hier eine Situation, wir haben das Bermuda-Dreieck, wir haben die U35, mit der man raus zur Ruhrnähe fahren kann. Warum kann ich nicht das nutzen, um einfach auch eine gewisse Belebung der Innenstadt zu haben? Und die Leute gehen dann vielleicht auch mal irgendwo, holen sich mittags was zu essen oder gehen mal durch die Stadt. Mhm. Also das wäre für mich was ganz Innovatives. Und auch wenn man sagt, wir haben in Bochum die ganze Innenstadt untertunnelt mit den Tiefgaragen. Aber ich habe zum Beispiel jetzt in Hamburg gesehen, die haben riesige Pflanzkübel aus Holz mit Bäumen drin und so. Warum kann man den Baumgart Boulevard nicht einfach mal vernünftig gestalten, dass da mehr Aufenthaltsqualität ist, dass diese Windschneise da, dass man das anders gestaltet. Die Gastronomie einfach denen mehr Möglichkeiten geben, auch größere Flächen da zu bespielen. Mhm. Ich glaube, das wäre ein ganz, ganz wichtiger Schritt und das würden die Bürgerinnen und Bürger 2030 schon merken.
Okay, ich bin gespannt. Andreas, wir kommen zum Abschluss. Was ist dein persönlicher Bochum-Moment?
Ja, ich glaube, das ist, wenn du hier wirklich im Ruhrstadion den Grönemeyer hörst. Ich glaube, das ist, da läuft der Schauer den Rücken runter. Das sind halt geile Momente, wo du denkst, ich gehöre dazu.
Werde ich emotional, Andreas.
Ja,
definitiv.
Ja, okay.
Klar, auf jeden Fall.
Oder Konzert von Grönemeyer im Ruhrstadion, solche Dinge, das ist schon ganz cool.
Das ist einfach wichtig.
Auf jeden Fall. Bin ich bei dir. Warum sollen die Bochumer Bürgerinnen und Bürger dir ihre Stimme geben?
Die soll mir die Stimme geben und ich würde mich freuen über die Unterstützung, wenn sie der Meinung sind, dass man in Bochum was bewegen will. Wenn sie sagen, ich bin auch angenervt von der Verkehrspolitik, mich nervt auch die kaputte Schulen und mich nervt das Unkraut in den Straßen und so, ich will was ändern. CDU wählen tut nicht weh, die arbeiten gut mit den anderen zusammen. Das ist am Ende der Schritt in die richtige Richtung. Ich würde mich über Unterstützung sehr freuen.
Okay, ich wünsche dir wie allen anderen Kandidatinnen und Kandidaten, die hier waren, viel Erfolg dafür.
Vielen Dank, Basti.
Ich sage ganz herzlichen Dank, dass du dir die Zeit kurz vor knapp genommen hast, zu uns zu kommen, zu mir zu kommen, Rede und Antwort zu stehen. Mir hat total viel Spaß gemacht.
Mir auch, vielen Dank.
Sehr, sehr gerne. Und beende mit Andreas Bracke die Sonderreihe OB in Arbeit. Ich bin ein bisschen traurig, hat mir mega viel Spaß gemacht. Ich bin großer Hoffnung, dass ich euch da draußen ein Stück weit helfen konnte, euch zu orientieren für den 14. September. Sag danke fürs Zuhören. Wir bleiben in Arbeit und geht wählen.
Das war's mit In Arbeit, der Podcast von Expertiv. Moderation, Host Sebastian Matthias Gottlieb. Eine Produktion von Westwind Stories.